Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor von Arnold Lohaus und Marc Vierhaus. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Philipp Köhl. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 14: Geschlechtstypisierung. Worin unterscheiden sich Jungen und Mädchen, Männer und Frauen? Sind Unterschiede im sozialen Verhalten, in körperlichen Leistungen oder intellektuellen Fähigkeiten zu erkennen? Und wenn ja, sind diese Unterschiede von Geburt an zu beobachten oder erst zu einem späteren Zeitpunkt? Und sind diese Unterschiede bedeutsam, das heißt, sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern größer als innerhalb der Geschlechtsgruppen? Der erste Teil dieses Kapitels wird einen ausgewählten Überblick über die Befundlage zu Geschlechtsunterschieden geben und damit Antwort auf die Frage geben, inwieweit Geschlechtsunterschiede überhaupt existieren. Der zweite Teil des Kapitels wird dann sehr unterschiedliche theoretische Ansätze vorstellen, die sich mit der Erklärung von Geschlechtsunterschieden befassen. Das Kapitel widmet sich abschließend der Entwicklung einzelner Merkmale der Geschlechtstypisierung, das heißt der Entwicklung von Geschlechtsrollenpräferenzen und Stereotypen. Abschnitt 14.1: Bedeutsamkeit von Geschlechtsunterschieden. Die Bedeutsamkeit von Geschlechtsunterschieden ist ein Thema, das eine lange Tradition in der psychologischen, pädagogischen und soziologischen Forschung hat und mit dem auch populärwissenschaftlich aufbereitete Bücher zu Bestsellern geworden sind. So gibt es beispielsweise von Tannen, 1998, ein Buch mit dem Titel »Du kannst mich einfach nicht verstehen – Warum Männer und Frauen aneinander vorbeireden«. Oder von Peace und Peace, 2002, das Buch »Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken«. Oder als Reaktion darauf von Kweiser Pohl und Jordan, 2004, »Warum Frauen glauben, sie könnten nicht einparken und Männer ihnen Recht geben«. Haidt, 2005, stellt dem Modell der Geschlechtsunterschiede, das davon ausgeht, dass sich Frauen und Männer in einer Vielzahl psychologischer Phänomene sehr unterschiedlich darstellen, ein Modell der Geschlechtsähnlichkeiten gegenüber. Sie sichtete die am häufigsten zitierten Meta-Analysen zu Geschlechtsunterschieden bei kognitiven Leistungen, beim Kommunikationsverhalten, bei sozialem Verhalten und Persönlichkeitsvariablen, bei Aspekten psychologischen Wohlbefindens und bei motorischen Fähigkeiten. Auf der Grundlage der Ergebnisse von 46 einbezogenen Meta-Analysen kommt sie zu dem Schluss, dass 78% der 124 berichteten Effektgrößen allenfalls sehr klein, also unter 0,35 oder sogar nahe Null sind. Dennoch gibt es auch markante und stärkere Unterschiede, so zum Beispiel im Bereich der motorischen Fähigkeiten oder des sozialen Verhaltens. Zudem zeigen sich über die gesamte Lebensspanne teilweise recht starke Fluktuationen, die die Relevanz einer entwicklungspsychologischen Betrachtung hervorheben. Im Folgenden werden daher Ergebnisse zu Geschlechtsunterschieden im Bereich motorischer und intellektueller Fähigkeiten sowie im sozialen Verhalten aus einer entwicklungspsychologischen Perspektive näher betrachtet. Darüber hinaus wird kurz auf Geschlechtsunterschiede im wahrgenommenen Gesundheitsstatus eingegangen. Unterschiede in motorischen Fähigkeiten. Am augenfälligsten treten wohl Geschlechtsunterschiede bei motorischen Leistungen zutage. In einer Meta-Analyse von Eaton und Enns 1986 konnte auf der Basis von mehr als 100 Studien gezeigt werden, dass Jungen bereits ab dem ersten Lebensjahr und dann bis ins Jugendalter kontinuierlich zunehmend ein deutlich höheres Aktivitätsniveau zeigen als Mädchen. Diese Temperamentsdimension bezieht sich auf die Häufigkeit, Intensität und Dauer, mit der der Körper oder Teile davon in Bewegung sind. In einer weiteren Meta-Analyse untersuchten Thomas und French 1985 die Entwicklung von Geschlechtsunterschieden bezüglich einer Vielzahl motorischer Leistungen wie Werfen, Springen, Gleichgewicht halten oder Griffstärke. Bei Aufgaben, die eine gewisse Körpergröße, Muskelkraft oder Ausdauer erfordern, zeigen sich teilweise bereits im Vorschulalter und dann bis in die Pubertät hinein zunehmende Geschlechtsdifferenzen zugunsten der Jungen. Eine Vielzahl dieser Unterschiede zwischen den Geschlechtsgruppen kann dabei durch Unterschiede in anthropometrischen Maßen erklärt werden, zum Beispiel der Fettanteil im Körpergewicht und Körpergröße. Nach Angaben von Small und Schutz 1990 kann dadurch zwischen 50% und 100% der Varianz erklärt werden. Vorteile des weiblichen Geschlechts im Bereich der motorischen Leistungen zeigen sich in mehreren Studien bei feinmotorischen Aufgaben, wobei die Stärke und teilweise auch die Richtung der Geschlechtsunterschiede zwischen verschiedenen Aufgabentypen variieren. Relativ robust stellen sich die Vorteile weiblicher Versuchsteilnehmer sowohl im Kindes-, Jugend- als auch im Erwachsenenalter beim Purdue-Steckbrett-Test von Tiffin 1968 dar, bei dem es sich um einen Geschicklichkeitstest handelt. Allerdings konnten Peters, Servos und Day 1990 zeigen, dass der Geschlechtsunterschied allein durch die Kontrolle der Fingergröße und des Fingerumfangs aufgehoben werden konnte. Die Autoren gehen sogar davon aus, dass sich die motorikbezogenen Vorteile von Männern auch im feinmotorischen Bereich zeigen, wenn für beide Geschlechtsgruppen identische Voraussetzungen in den Versuchsaufbauten gegeben sind. Unterschiede in intellektuellen Fähigkeiten. Mathematisch-naturwissenschaftliche und sprachliche Leistungen. Geschlechtsunterschiede im Bereich schulischer Leistungen sind schon lange ein Thema in der psychologischen und pädagogischen Forschung und wurden in den 1970er Jahren zur Grundlage der Entwicklung und Implementierung von Programmen zur Förderung der Chancengleichheit. Trotz der Bemühungen in diesem Bereich zeigt sich in jüngeren internationalen Leistungsvergleichsstudien weiterhin ein Leistungsvorsprung der Jungen in mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern. Siehe zum Beispiel die Trends in International Mathematics and Science Study oder Baumert, Boss und Lehmann 2000. Bei der differenzierten Betrachtung der Unterschiede in den Kompetenzen findet man, dass Jungen in Aufgaben der Physik und Chemie besonders hervorstechen, während Mädchen, zumindest tendenziell, bessere Leistungen bei Aufgaben erzielen, die den Biowissenschaften zuzurechnen sind. Im mathematischen Bereich heben sich vor allem Aufgaben zum Problemlösen zugunsten der Jungen hervor, während in anderen Bereichen, zum Beispiel Arithmetik, keine oder nur sehr geringe Geschlechtsunterschiede auszumachen sind. Umgekehrt galt lange Zeit als gesichert, dass Mädchen den Jungen in ihren sprachlichen Kompetenzen deutlich überlegen sind. Zwischenzeitlich konstatierte man, dass sich die empirische Befundlage zur sprachlichen, im Gegensatz zur mathematisch-naturwissenschaftlichen Kompetenz, erheblich weniger umfangreich und heterogener darstellt. Zudem zeigten die Ergebnisse einer Meta-Analyse von Hyde und Lin 1988 nur sehr geringe Geschlechtsunterschiede, am stärksten in der Redegewandtheit und beim Lösen von Anagrammen, beides zugunsten der Mädchen. Allerdings konnten in jüngeren Studien sehr wohl bedeutsame und vielschichtige Vorteile der Mädchen im Bereich sprachlicher Kompetenz nachgewiesen werden. Siehe zum Beispiel Halpern und Lamai 2000. Befunde aus der Sprachentwicklungsforschung stützen dies ebenfalls. Im Allgemeinen vollzieht sich die Sprachentwicklung bei Mädchen früher und reibungsloser und der Sprachschatz wächst bei ihnen rascher an. Jungen hingegen offenbaren häufiger Sprachentwicklungsschwierigkeiten und Störungen, zum Beispiel Stottern oder Lese-Rechtschreibschwäche. Befunde zur Entwicklung der Lesekompetenz und des Schriftspracherwerbs sind dagegen bis in das Jugendalter hinein relativ uneinheitlich. Tendenziell scheinen Jungen jedoch einen möglicherweise verzögerten Reifungsprozess in dieser Zeit wieder aufzuholen. Räumliche Fähigkeiten. Was die Entwicklung und Stabilisierung von Geschlechtsunterschieden über die Kindheit und das Jugendalter betrifft, so liefern Studien zu räumlichen Fähigkeiten ein weitaus konsistenteres Bild. Die Aufgaben, die den Probanden in diesem Zusammenhang gestellt werden, erfordern beispielsweise die Bestimmung der Beziehung des eigenen Körpers zu anderen Objekten, also räumliche Wahrnehmung. Oder die gedankliche Drehung eines zwei- oder dreidimensionalen Objektes zur Beurteilung der Gleichheit mit einem vorgegebenen Muster, auch mentale Rotation genannt. Voyer, Voyer und Bryden 1995 belegen anhand ihrer Meta-Analyse, dass sich die Unterschiede in derartigen Aufgaben zugunsten der Jungen vom 5. bis 11. Lebensjahr zunehmend ausbauen und über die Jugend und das Erwachsenenalter hinweg stabil bleiben. Es ist zu vermuten, dass den Leistungen im Bereich räumlicher Aufgaben ein basaler Anteil an der Erklärung von Geschlechtsunterschieden im mathematischen Bereich zukommt, da mathematische Leistungen auch räumliche Fähigkeiten einschließen, wie beispielsweise Aufgaben zur Geometrie und Trigonometrie. Mittelwerts- und Variabilitätsunterschiede. Der Großteil der Studien betrachtet bei Geschlechtsunterschieden den Mittelwert als alleiniges Verteilungsmaß. Feingold 1992 weist in seiner Übersicht jedoch darauf hin, dass es sich lohnt, einen differenzierten Blick auf die Verteilung der Leistungen in verschiedenen kognitiven Tests zu werfen. Siehe dazu auch Abbildung 14.1 im gedruckten Lehrbuch. Die Unterschiede in den Verteilungen spiegeln hypothetische Unterschiede in der Varianz der Verteilung bei gleichbleibendem Mittelwertunterschied wider. Während in Abbildung 14.1a Jungen und Mädchen identische Varianzen zeigen, illustrieren die Abbildung 14.1b und c höhere Varianzen bei Jungen bzw. Mädchen. Diese Varianzunterschiede werden dann bedeutsam, wenn man die Geschlechtsunterschiede in überdurchschnittlichen bzw. unterdurchschnittlichen Leistungen betrachtet. Hedges und Noel 1995 berichten, dass die Varianz bei männlichen Jugendlichen, vor allem im Bereich mathematisch-naturwissenschaftlicher Aufgaben, um bis zu 20% größer ist als bei den Mädchen. Der Vorteil, den Jungen gegenüber Mädchen in diesen Aufgaben haben, ist also vor allem im Bereich der überdurchschnittlichen Leistungen zu finden, indem die Überrepräsentiertheit von Jungen zwischen 2:1 in Mathematik und 7:1 bei der Naturwissenschaft liegt. Ähnliches könnte im sprachlichen Bereich für die Mädchen gelten. Unterschiede im sozialen Verhalten. Hilfsbereitschaft. Auf den ersten Blick scheint es so zu sein, dass Männer eher Hilfeverhalten zeigen als Frauen, siehe dazu Eagley und Crowley 1986. Bei einem genaueren Blick auf die Ergebnisse der 172 Studien, die in dieser Meta-Analyse betrachtet wurden, wird jedoch schnell deutlich, dass der Kontext, in dem Hilfsbereitschaft beobachtet oder berichtet wurde, eine entscheidende und geschlechtstypische Einflussgröße darstellt. Männliche Probanden ab 14 Jahre zeigen eine größere Hilfsbereitschaft, wenn Hilfsbereitschaft in einer Felduntersuchung außerhalb des Labors erfasst wird, andere potenzielle Helfer zugegen sind, das Opfer weiblichen Geschlechts ist und die Notlage offensichtlich ist. Frauen helfen eher dann, wenn das Opfer seine Hilfsbedürftigkeit äußert, sich also bezüglich der Hilfsbedürftigkeit anderen gegenüber öffnet. Die Bereitschaft, sich mitzuteilen, ist zwar stärker auf weiblicher Seite ausgeprägt, gleichzeitig hängt sie jedoch ebenfalls von bestimmten Rahmenbedingungen ab. Eine Rolle spielen dabei laut Dindia und Allen 1992 beispielsweise das Geschlecht des potenziellen Helfers und die Beziehung zwischen Opfer und potenziellem Helfer. Das heißt, Frauen äußern Hilfsbedürftigkeit eher gegenüber Frauen als Männern und eher gegenüber Freunden und Verwandten als Fremden. Eine wichtige Rolle bei der Initiierung von Hilfeverhalten spielt auch die Sensitivität für das Ausdrucksverhalten eines Gegenübers. Die Vorteile von Frauen gegenüber Männern zeigen sich hierbei bereits in der Kindheit, sodass McClure 2000 davon ausgeht, dass nicht allein die geschlechtstypischen Erwartungen bezüglich der Sensitivität einen bedeutsamen Einfluss haben. Der Unterschied in der Sensitivität könnte zu einem gewissen Teil auch auf eine geschlechtsspezifische neurologische Reifung zurückzuführen sein. Eine weitere Variable, die laut Hoffmann 1991 als motivationale Grundlage für Hilfsbereitschaft gelten kann, ist Empathie. Es gibt Hinweise darauf, dass der Geschlechtsunterschied bezüglich des empathischen Erlebens zugunsten weiblicher Personen zum einen durch die Geschlechtsrollenorientierung, siehe dazu Kaniol, Gabay, Occhion und Harari 1998, zum anderen aber auch durch Geschlechtsunterschiede in Gehirnstrukturen und hormonellen Einflüssen erklärt werden kann. Mehr dazu im Abschnitt 14.2. Aggressivität. Neben der Hilfsbereitschaft stellt die Aggressionsbereitschaft, quasi als Gegenpol, eine zentrale soziale Verhaltensweise dar, die in Studien und Meta-Analysen zu Geschlechtsunterschieden Beachtung gefunden hat. Aggression umfasst eine große Bandbreite von Verhaltensweisen, die in unterschiedlicher Weise klassifiziert werden können. Bezüglich der Geschlechtsunterschiede erscheint es sinnvoll, eine Unterscheidung zwischen physischer und sozialer Aggression zu treffen. Die deutlichsten und bereits früh zu beobachtenden Geschlechtsunterschiede treten dabei im Bereich physischer Aggression zutage. Siehe dazu Coty, Valancourt, Baker, Negin und Tremblay 2007. Jedoch scheint der zu beobachtende Geschlechtseffekt zugunsten von Jungen nach Angaben von Cook 1992 eher in westlichen Kulturen aufzutreten und kann von daher nicht als universell angesehen werden. Auch Formen indirekter bzw. sozialer Aggression intendieren die Schädigung einer anderen Person. Allerdings zielen diese Strategien darauf ab, den Selbstwert oder die sozialen Beziehungen der betreffenden Person zu beschädigen. Hierzu zählen auf eine Schädigung ausgerichtete Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Unwahrheiten über Personen zu verbreiten, andere Personen aus sozialen Gruppen auszuschließen, sie zu ignorieren, sich in Interaktionen mit diesen abzuwenden oder Freundschaften aufzukündigen. Siehe Galen und Underwood 1997. In einer Vielzahl von Studien konnte gezeigt werden, dass Mädchen im Gegensatz zu Jungen bereits im Vorschulalter in stärkerem Maße auf diese indirekten Aggressionsformen zurückgreifen, beziehungsweise diese auch als schädigender einschätzen als Jungen. Siehe dazu Crick und Grotpeter 1995 beziehungsweise Galen und Underwood 1997. Auf der Basis der soeben beschriebenen Geschlechtsunterschiede im Bereich aggressiven Verhaltens widmete sich Crick 1997 der interessanten Frage nach den Folgen eines Rückgriffs auf geschlechtstypische bzw. nicht geschlechtstypische Aggressionsformen. Hierbei zeigte sich, dass Jungen, die in stärkerem Maße indirekte Aggression zeigten, sowie Mädchen, die sich durch erhöhte Maße physischer Aggression auszeichneten, durch Anpassungsprobleme auffälliger waren als Kinder, die ihr aggressives Verhalten an den Geschlechtsnormen ausrichten oder sich nicht aggressiv verhalten. Dies könnte beispielsweise damit zusammenhängen, dass ein geschlechtstypisches aggressives Verhalten in sozialen Interaktionen eher erwartet und in der Folge auch eher geduldet wird als geschlechtsuntypische Aggressionen. Unterschiede im Gesundheitsstatus. Im Erwachsenenalter unterscheiden sich Frauen und Männer in deutlichem Maße in Bezug auf ihren subjektiven, aber auch objektiven Gesundheitsstatus. Faltermeier 2005 stellt zusammenfassend fest, dass Frauen im Vergleich zu Männern ihre Gesundheit als schlechter einschätzen, insgesamt mehr Beschwerden angeben, häufiger an chronischen Krankheiten leiden und häufiger eine ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen. Obwohl Männer auf der Grundlage ihrer subjektiven Einschätzungen und Berichte offensichtlich gesünder sein sollten, sind sie jedoch stärker von lebensbedrohlichen Erkrankungen betroffen und sterben im Durchschnitt früher als Frauen. Es liegt daher die Vermutung nahe, dass die Entwicklung einer gewissen Sensibilität für Symptomatiken und einer Bereitschaft, die eigenen Symptomatiken mitzuteilen, Schutzfaktoren darstellen, die in der Lage sein können, Morbiditäts- und Mortalitätsrisiken, insbesondere beim männlichen Geschlecht, zu senken. Zwar verringert sich der Unterschied zwischen den Geschlechtern, je jünger die betrachtete Altersgruppe ist. Doch ist auf der Basis von umfangreichen internationalen Studien wie beispielsweise der Health Behavior in School Age Children Studie, in der in den Jahren 2005 und 2006 mehr als 200.000 Schüler und Schülerinnen zwischen 11 und 15 Jahren aus 41 Ländern befragt wurden, als ein wichtiges Ergebnis festzuhalten, dass dieser Unterschied bereits bei Kindern und Jugendlichen zu beobachten ist. Ältere Kinder und Jugendliche sowie Mädchen im Allgemeinen berichteten vergleichsweise häufiger als jüngere Kinder bzw. Jungen einen mittelmäßigen bis schlechten Gesundheitszustand. Hinzu kommt, dass auch die subjektive Lebenszufriedenheit bei den Mädchen im Mittel niedriger ausfällt als bei den Jungen. Schließlich deuten die Selbstberichte darauf hin, dass auch der Anteil multipler Symptomatiken, das heißt das Vorliegen mehrerer unterschiedlicher körperlicher Symptome, bei Mädchen höher liegt als bei Jungen. Bezüglich der Geschlechtsunterschiede im Gesundheitsstatus lassen sich verschiedene Erklärungsmöglichkeiten voneinander abgrenzen. Speziell hinsichtlich des Gesundheitsstatus werden beispielsweise biologische Geschlechtsunterschiede bezüglich der Reizwahrnehmungssensitivität oder der Schmerzbewältigung diskutiert. Bezogen auf das Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter gibt es eine Vielzahl von Hinweisen darauf, dass gleiche Schmerzreizintensitäten von weiblichen Probanden als intensiver wahrgenommen und weniger lange toleriert werden als von männlichen Probanden. Siehe dazu Myers, Zhao und Glover 2006. Auch in einer Studie von Vierhaus, Lohaus und Schmitz 2011 konnte dieser Geschlechtsunterschied für Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren belegt werden. Gleichzeitig konnten in dieser Studie auch Hinweise darauf gefunden werden, dass eine mögliche Erklärungsgrundlage für den Geschlechtsunterschied das Katastrophisieren als Strategie zur Schmerzbewältigung sein kann, das häufiger bei Mädchen vorzufinden ist. Diese offensichtlich wichtige Variable ist nach Hermann und Hohmeister 2012 vor allem dadurch gekennzeichnet, dass sich die Betroffenen als vom Schmerz eingenommen erleben. Außerdem wird dem Schmerz eine größere Bedeutung zugeschrieben, als angemessen wäre, und Schmerzreize werden als weniger kontrollierbar erlebt.